die er hervorbringt, so gut, dass wir uns mit seinen leichten Neigungen und Launen abfinden können. Ich stellte mir diese große Tastatur vor, die sich über mehrere Kilometer erstreckte, und es schien mir schon etwas sonderbar zu sein, dass der menschliche Erfahrungsbereich bei einer Tastatur von dieser Länge auf nur 3 Töne limitiert sein sollte, und ich sagte ihm das. Das menschliche Wesen, Lobsang, liebt es, zu denken, dass es die Krone der Schöpfung ist, weißt du. Im Grunde genommen gibt es außer den Menschen noch viele, viele andere Lebensformen. Auf anderen Planeten gibt es Lebensformen, die völlig andersartig sind als die Menschen, und der durchschnittliche Mensch steht noch nicht einmal am Anfang, solche Lebensformen zu begreifen. Auf unserer fiktiven Tastatur wären die Bewohner eines Planeten, der sich weit, weit entfernt von unserem Universum befindet, geradewegs am anderen Ende der Tastatur. Die Leute auf der astralen Existenzebene hingegen wären auf der Tastatur viel weiter oben, denn ein Geist, der durch eine Wand gehen kann, ist so hauchdünn beschaffen, dass seine eigene Schwingungsrate in der Tat sehr hoch ist, obwohl seine molekulare Zusammensetzung niedrig wäre. Er blickte mich an und lachte über meinen verdutzten Gesichtsausdruck, und dann erklärte er mir: Nun, weißt du, ein Geist kann durch eine Steinwand hindurchgehen, weil die Steinwand aus Molekülen besteht, die schwingen. Zwischen den Molekülen befinden sich Räume. Wenn es eine Kreatur mit so kleinen Molekülen gäbe, dass sie in die Zwischenräume einer Steinwand passten, dann könnte diese Kreatur ohne jegliches Hindernis durch diese Steinwand spazieren. Andererseits weisen die Astralwesen eine sehr hohe Schwingungsrate auf und sind von hauchdünner Natur, das heißt, sie sind keine festen Gebilde, und das wiederum bedeutet, dass sie über weniger Moleküle verfügen. Die meisten Menschen denken, dass der Raum jenseits der Erde, jenseits der Grenze der Luft über uns, leer ist. Das ist nicht so. Der ganze Weltraum besteht durch und durch aus Molekülen. Es sind meistens weit verstreute Wassermoleküle. Es gibt also dort Moleküle, und die können tatsächlich gemessen werden, so wie das Vorhandensein eines sogenannten Geistes auch gemessen werden kann. Die Tempelmuscheln ertönten und riefen uns einmal mehr zum Gottesdienst. Wir fahren morgen weiter, Lobsang, weil ich möchte, dass dir dieses Thema wirklich klar ist, sagte mein Mentor, während wir am Eingang des Tempels auseinandergingen. Das Ende des Tempelgottesdienstes war der Beginn eines Rennens, ein Rennen nach Essen. Wir waren alle ordentlich hungrig, denn unsere eigenen Nahrungsvorräte waren ausgegangen. Dieses war der Tag, wo wir unsere frisch geröstete Ration Gäste bekamen. In Tibet tragen die Mönche immer einen kleinen Lederbeutel mit gemahlener und gerösteter Gäste bei sich, die mit der Zugabe von gebottertem Tee zu Zampa wird. So eilten wir weiter und gesellten uns bald zu dem Haufen Wartender, um den Beutel gefüllt zu bekommen. Danach gingen wir in die Halle, wo es Tee gab, sodass wir unsere Abendmahlzeit einnehmen konnten. Das Zeug war schrecklich. Ich kaute auf meinem Zampa herum und fragte mich, ob vielleicht etwas mit meinem Magen nicht in Ordnung war. Es hatte so einen scheußlich ölig verbrannten Geschmack und ich wusste kaum, wie ich es schlucken sollte. Pfui, murmelte der Junge, der mir am nächsten saß. Dieses Zeug wurde bis zur Erschöpfung verbrannt. Keiner von uns wird imstande sein, das herunterzuschlucken. Es scheint, dass an diesem Haufen Essen aber auch alles verdorben wurde, sagte ich. Ich versuchte nochmals ein wenig und runzelte in banger Konzentration die Stirn und fragte mich, wie ich das nur hinunterwürgen konnte. In Tibet ist es ein großes Vergehen, Nahrung zu vergeuden. Ich blickte mich um und sah, dass sich auch andere umsahen. Das Zampa war schlecht, daran gab es keinen Zweifel mehr. Überall wurden die Schalen abgesetzt, und das war ein sehr seltenes Ereignis in unserer Gemeinschaft, wo sich jedermann immer gerade am Punkt des Hungers befand. Ich stopfte das Zampa hastig in mich hinein, und etwas sehr Merkwürdiges traf mit unerwarteter Kraft meinen Magen. Eilig kletterte ich auf die Füße und hielt besorgt meine Hand vor den Mund und stürmte der Tür zu. Na, junger Mann, sagte eine Stimme in einem fremdländischen Akzent, während ich mich an die Tür lehnte, nachdem ich mich von dieser störenden Nahrung heftig übergeben hatte. Ich drehte mich um und sah Kenite Koichi, der japanische Mönch, der schon überall gewesen war, alles gesehen und getan hatte und nun mit periodisch auftretenden Anfällen und geistiger Unbeständigkeit dafür bezahlte. Er betrachtete mich mitfühlend. Schreckliches Zeug, nicht wahr? Bemerkte er verständnisvoll. Ich hatte dieselben Schwierigkeiten wie du und bin aus demselben Grund hier. Wir werden sehen, was passiert. Ich werde einen Augenblick draußen bleiben. Die frische Luft wird mir hoffentlich diesen krankmachenden Stoff des schlechten Essens wieder wegblasen. Herr, sagte ich schüchtern, Sie waren doch schon überall. Ist es Ihnen möglich, mir zu sagen, warum wir bei uns hier in Tibet so eine schrecklich monotone Kost haben? Das Zampa und der Tee oder der Tee und das Zampa steht mir schon bis zum Halse. Ich bringe es manchmal kaum hinunter. Der Japaner schaute mich mit großem Verständnis und noch größerem Mitgefühl an. Aha. Du fragst mich, weil ich schon so viele verschiedene Nahrungsmittel gekostet habe? Ja, das habe ich. Ich bin mein ganzes Leben lang viel herumgereist und kenne mich mit der Nahrung von England, Deutschland, Russland und von fast allen Ländern, die du nennen kannst, aus. Ungeachtet meines priesterlichen Gelübdes habe ich gut gelebt, oder zumindest dachte ich das zu jener Zeit. Doch nun hat mir die Vernachlässigung meines Gelübdes viel Kummer eingebrockt. Er blickte mich an, und dann schien er plötzlich wieder ins Leben zu zucken. Oh. Ja. Du hast mich gefragt, warum wir so eine monotone Kost haben. Ich werde es dir sagen. Die Leute im Westen essen zu viel, und sie haben eine zu große Nahrungsmittelvielfalt. Ihre Verdauungsorgane funktionieren nur auf einer unwillkürlichen Basis, D. H. Sie werden nicht vom willkürlichen Teil des Kopfes kontrolliert. Es ist nicht so, wie wir das lehren, wenn der Kopf über die Augen die Gelegenheit hat, die Art der konsumierten Lebensmittel einzuschätzen, dann kann der Magen die notwendige Menge Magensaft freisetzen und sich mit der Nahrung auseinandersetzen. Wenn aber andererseits alles wahllos geschluckt wird und sich der Konsument die ganze Zeit mit müßigem Geplauder beschäftigt, dann sind die Magensäfte nicht bereit und die Verdauung kann nicht vonstatten gehen und der arme Kerl leidet später an Verdauungsstörungen und vielleicht an Magengeschwüren. Du wolltest wissen, warum euer Essen einfach ist? Nun, je einfacher innerhalb des Vernünftigen und je monotoner das Essen ist, das man verzehrt, desto besser ist es für die Entwicklung des geistigen Teils des Körpers. Ich war ein großer Student auf dem Gebiet des Okkultismus. Ich besaß große hellseherische Kräfte. Und dann stopfte ich mich mit allerlei unglaublichem Essen und noch unglaublicheren Drinks voll. Ich verlor meine ganze metaphysische Kraft. Nun bin ich hier ins Gagpori gekommen, sodass ich ärztliche Behandlung und Pflege erhalte und ich einen Ort habe, wo sich mein müder Körper ausruhen kann, bevor ich diese Erde verlasse. Wenn ich diese Erde, in nur ein paar kurzen Monaten von jetzt verlassen habe, dann werden sich die Körpzeittrümmere an ihrer Arbeit machen, und die Aufgabe vollenden, die eine rücksichtslose Mischung aus Drinks und Essen begann. Er sah mich an und dann begann er wieder, so sonderbar hochzuschrecken. Oh ja, mein Junge. Nimm meinen Rat an und bleibe dein Leben lang bei einfachem Essen und du wirst nie deine Kräfte verlieren. Wenn du jedoch gegen meinen Rat handelst und alles, was dir vor die Nase kommt, in deinen hungrigen Schlund stopfst, dann wirst du alles verlieren. Und dein Gewinn? Nun, mein Junge, du wirst Magenverstimmung gewinnen. Du wirst Magengeschwüre zusammen mit einer schlechten Laune gewinnen. Oh, oh. Ich muss gehen, ich fühle, dass sich wieder eine Attacke anwandt. Der japanische Mönch, Kene de Koichi, erhob sich schwankend und trottete in Richtung der Lama-Unterkünfte davon. Ich blickte ihm nach und schüttelte traurig den Kopf. Ich hätte mich liebend gerne noch etwas länger mit ihm unterhalten. Z. B. Was für Nahrungsmittel das waren und ob sie gut schmeckten. Doch dann sprang ich mit einem Ruck auf. Warum mich überhaupt damit herumschlagen, wenn doch er alles, was ich vor mir hatte, nur aus ranzig gebottertem Tee und Zampa bestand, das wirklich so stark verbannt war, dass nur noch eine verkohlte Masse übrig geblieben war und da hinein auf irgendeine Weise eine eigenartige ölige Zutat gelangt war. Ich schüttelte meinen Kopf und ging wieder in die Halle zurück. Später am Abend unterhielt ich mich wieder mit meinem Mentor, dem Lama Mingya Dondop. Ehrenwerter Lama, warum kaufen die Leute unten auf der Straße immer Horoskope von den Hausierern? Mein Mentor lächelte betrübt, während er erwiderte, natürlich, wie du sicher weißt, Lobsang, gibt es kein sich lohnendes Horoskop, wenn es nicht persönlich und individuell für eine Person erstellt worden ist. Horoskope können nicht auf der Basis der Massenproduktion hergestellt werden. Die Horoskope, die von den Hausierern unten auf der Straße verkauft werden, sind lediglich dazu da, um über die Leichtgläubigen zu Geld zu kommen. Er blickte mich an und sagte, doch die Pilger, die so ein Horoskop erworben haben, Lobsang, gehen nach Hause und haben eine Erinnerung an den Buddha. Sie sind zufrieden und der Hausierer auch, also warum sich darum kümmern, wenn doch alle zufrieden sind? Sollten sich die Leute dann überhaupt ein Horoskop erstellen lassen? Fragte ich. Nein, eigentlich nicht, Lobsang, nein. Nur in gewissen Fällen, so wie Z. B. In deinem eigenen Fall. Die Horoskope werden oft nur dazu benutzt, um einer Person die Anstrengung und die Verantwortung für das eigene Handeln zu ersparen. Ich bin daher sehr gegen den Gebrauch von Horoskopen, außer, wenn es ganz klare und spezifische Gründe dafür gibt. Wie du weißt, ist der durchschnittliche Mensch wie ein Pilger, der sich durch die Stadt Lhasa bahnt. Er kann aufgrund der Bäume, Häuser, Ecken und Kurven die Straße vor sich nicht sehen. Er muss auf alles, wie es gerade kommt, gefasst sein. Wir hier oben können auf die Straße blicken und jedes Hindernis sehen, weil wir uns auf einer Anhöhe befinden. Der Pilger ist daher wie eine Person ohne Horoskop. Wir, die höher sind als die Pilger, sind wie Personen mit einem Horoskop, denn wir können die Straße entlang vorausblicken. Wir können die Hindernisse und die Schwierigkeiten sehen und befinden uns deshalb in einer Position, in der wir die Schwierigkeiten überwinden sollten, bevor sie wirklich geschehen. Es gibt noch etwas anderes, das mir Kopfzerbrechen macht, ehrenwerter Lama. Können Sie mir sagen, wie das kommt, dass wir Dinge in diesem Leben wissen, die wir eigentlich in der Vergangenheit wussten? Ich sah ihn etwas ängstlich an, denn ich fürchtete mich immer ein wenig, solche Fragen zu stellen, weil ich kein Recht hatte, mich so tief damit auseinanderzusetzen. Doch er nahm keinen Anstoß daran, sondern erwiderte, bevor wir auf diese Erde kamen, Lobsang, planten wir im Voraus, was wir zu tun beabsichtigten. Das Wissen wurde in unserem Unterbewusstsein aufbewahrt. Und wenn wir mit unserem Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen könnten, wie das einige von uns können, dann wüssten wir alles, was wir geplant haben. Natürlich, wenn wir alles wüssten, was wir geplant haben, dann gäbe es keinen Ansporn, uns selbst zu verbessern, weil wir uns dann nur noch nach dem vorgegebenen Plan richten würden. So kann es manchmal aus irgendeinem Grund vorkommen, dass eine Person, während des Schlafes oder wenn sie bewusst aus dem Körper kommt, mit ihrem Über-LCH in Verbindung tritt. Manchmal ist das Über-Ich in der Lage, Wissen aus dem Unterbewusstsein auf den Körper auf Erden zu übertragen, sodass sich in der Erinnerung ein Wissen über gewisse Dinge befinden, die in einem vergangenen Leben geschehen waren, wenn der Astralkörper zum fleischlichen Körper zurückkehrt. Es kann vielleicht auch eine spezielle Warnung sein, ja keinen Fehler zu begehen, der vielleicht Leben über Leben begangen worden ist. Manchmal kann es auch sein, dass eine Person, um nur ein Beispiel zu nennen, den großen Wunsch verspürt, Selbstmord zu begehen. Und wenn dann eine Person für dieses Vergehen Leben über Leben bestraft worden ist, dann steckt häufig etwas dieser Selbstvernichtung in ihrer Erinnerung, in der Hoffnung, dass eine solche Erinnerung den Körper veranlasst, von einer erneuten Selbstvernichtung abzulassen. Ich sah überall das nach und ging hinüber zum Fenster. Ich blickte hinaus. Direkt unter mir befand sich der Sumpf mit seinem satten Grün sowie das frische Grün der Weidenblätter. Mein Mentor unterbrach meine Träumerei. Du liebst es, aus dem Fenster zu blicken, Lobsang, nicht wahr? Erscheint es dir nicht auch, dass du so oft aus dem Fenster blickst, weil du das Grün beruhigend für die Augen findest? Als ich darüber nachdachte, realisierte ich, dass ich immer, nachdem ich mich mit meinen Büchern beschäftigt hatte, instinktiv ins Grüne geblickt hatte. Grün, Lobsang, ist für die Augen die erholsamste Farbe. Es entspannt müde Augen. Wenn du in die westliche Welt gehst, wirst du feststellen, dass es in einigen ihrer Theater einen Ort gibt, der das grüne Zimmer genannt wird. Dort können die Schauspieler und Schauspielerinnen ihre Augen von den rauchüberfüllten Bühnen und Flutlichtern ausruhen. Ich staunte nicht schlecht darüber und beschloss, dass ich dem einmal nachgehen würde, wann immer sich mir eine Gelegenheit bieten würde. Mein Mentor sagte, ich muss nun gehen, Lobsang. Doch komm morgen wieder zu mir, weil ich dich noch in anderen Dingen unterweisen möchte. Er erhob sich, klopfte mir auf die Schulter und ging hinaus. Eine ganze Weile stand ich noch am Fenster und schaute auf das Grün des Sumpfes, auf das Gras und die Bäume, das so erholsam für meine Augen war. Kapitel 12. Ich stand etwas abseits, weiter unten am Weg, und blickte den Bergabhang hinunter. Mein Herz war schwer und die Augen waren mit Tränen gefüllt, die ich nicht zu vergießen wagte. Der alte Mann wurde den Berg hinuntergetragen. Der japanische Mönch, Kenyatta Koichi, war zu seinen Ahnen zurückgekehrt. Nun trugen die toten Beseitiger seinen armen, verwelkten Körper weg von uns. Wanderte jetzt seine Seele vielleicht auch den Weg hinunter an den Kirschenblüten vorbei? Oder sah er sich vielleicht die Fehler seines Lebens an und plante sein Wiederkommen? Ich blickte nochmals hinunter, bevor die Männer auf dem Weg abbogen. Blickte hinunter auf das bemitleidenswerte Bündel, das einmal ein Mann war. Ein Schatten verdeckte die Sonne und eine Weile dachte ich, ich hätte ein Gesicht in den Wolken gesehen. War es wahr, fragte ich mich, dass es Hüter der Welt gab? Große geistige Hüter, die dafür sorgten, dass der Mensch auf der Erde Leiden hatten, um zu leben. Warum müssen sie wie Schullehrer sein, dachte ich. Vielleicht würden sie auch Kenyatta Koichi treffen. Vielleicht sagten sie ihm, er hätte gut gelernt. Ich hoffte es, denn er war ein gebrechlicher alter Mann, der viel gesehen und viel gelitten hatte. Oder musste er vielleicht wieder in einen Körper kommen, wieder geboren werden, sodass er noch mehr lernen konnte? Wann würde er kommen, In 600 Jahren oder vielleicht jetzt schon? Ich dachte an all das. Ich dachte an den Gottesdienst, von dem ich gerade eben gekommen war. Den begleitenden Gottesdienst für die Toten. Die flackernden Butterlampen, die wie ein kraftloses Leben flackerten. Ich dachte an die süß riechenden Weihrauchwolken, die sich in lebendige Kreaturen zu formen schienen. Einen Augenblick lang dachte ich, Kenya Tekoichi wäre wieder unter uns als ein lebendes Wesen, anstatt vor uns aufgebahrt als ein verhutzelter Körper zu liegen. Vielleicht schaute er sich nun die Akasha-Chronik an. Diese unauslöschliche Chronik von allem, was je geschehen ist. Vielleicht war er in der Lage, zu sehen, wo er gefehlt hatte und würde sich dann daran erinnern, wenn er wieder käme. Der alte Mann hatte mich viel gelehrt. Auf seine sonderbare Weise mochte er mich irgendwie und hatte mit mir gesprochen, wie zu seinesgleichen. Nun war er nicht mehr auf der Erde. Müßig trat ich nach einem Stein und steckte meine bereits abgenutzten Sandalen in den Boden. Hatte er überhaupt eine Mutter? Irgendwie konnte ich ihn mir gar nicht als jung vorstellen und schon gar nicht mit einer Familie. Es musste für ihn sehr einsam gewesen sein, unter uns Fremden so weit von seiner Heimat und von der warmen Brise und seinem eigenen heiligen Berg entfernt zu leben. Er hatte mir oft von Japan erzählt und dann war seine Stimme immer heiserer geworden und seine Augen hatten eigenartig geblickt. Eines Tages hatte er mich geschockt, indem er gesagt hatte, dass es im Grunde für Leute, die okkulte Dinge erforschten, besser wäre, wenn sie warten würden, bis sie bereit sind, anstatt zu versuchen, einen Meister zu behelligen. Der Meister kommt immer, wenn der Student bereit ist, mein Junge, hatte er zu mir gesagt, und wenn du einen Meister hast, tue alles, was er sagt, denn nur dann bist du bereit. Der Tag wurde trüber. Die Wolken brauten sich über mir zusammen und der Wind frischte auf und begann die kleinen Steine herumzufegen. Unter mir in der Ebene erschienen am Fuße des Berges eine Gruppe von Männern. Sorgfältig hoben sie das bemitleidenswerte Bündel auf ein Pony, stiegen selber auf ihr eigenes und ritten langsam davon. Ich starrte ihnen über die Ebene nach, bis der kleine Zug aus meiner Sicht verschwand. Langsam wandte ich mich ab und stapfte betrübt den Berg hinauf.